Und wir sind nicht mehr Sklaven der Angst. Wir werden nicht mehr von unserer Angst bestimmt. Wir sind Kinder Gottes. Kennt ihr diese Werbung? Ich habe die jetzt häufiger schon irgendwo gesehen, im Fernsehen oder auch im Internet wird die einem immer wieder vorgestellt. Da sind so ein paar kleine Jungs und die streiten miteinander. Mein Papa ist so stark, der kann 12 Flaschen Wasser hochtragen. Und dann sieht man den Vater, wie er so 12 Flaschen schleppt. Und der andere sagt, mein Papa ist so stark, der kann sogar 24 Flaschen Wasser tragen. Und dann hat er noch mehr Pakete runter und schleppt sich damit hoch. Und der dritte Junge sagt, wieso muss euer Papa eigentlich Flaschen hochtragen? Ein Mädchen. Ich habe nicht extra diesen Spot nochmal rausgeholt. Der hing so bei mir. Ist ja egal, sind alles drei Kinder. Und dieser Papa, der hat halt dann so einen Aufsprudler, so ein Ding. Die etwas smartere Lösung gewissermaßen. Und das ist letzten Endes, natürlich, die wollen Werbung für ihren Aufsprudler machen, aber die Botschaft finde ich schon nicht schlecht. Erstens, mein Papa kann's und es zählen nicht die dicksten Muskeln, sondern die smarteste Lösung. Wenn wir von unserem Papa, von unserem Vater im Himmel reden und über ihn nachdenken, wie reden wir von ihm? Haben wir auch so ein Bild, mein Papa, mein Vater im Himmel, der kann auch nicht nur mit irgendwie großen, mächtigen Dingen, sondern der hat smarte Lösungen für mein und dein Leben? Kann unser Papa diese Sachen lösen? Ich bin ja mit euch allen schon ja eigentlich das ganze Jahr im Römerbrief unterwegs. Natürlich wollen wir heute weitermachen. Die letzte Predigt, da war so ein bisschen was vorgezogen worden. Wir hatten ja den Segnungsgottesdienst, da haben wir schon einmal über Kapitel 8 nachgedacht. Aber uns fehlte noch ein ganz wesentlicher Gedanke aus Kapitel 8. Das heißt, wir schauen noch mal in ein paar andere Verse von Kapitel 8 von vom Römerbrief hinein. Und der Hintergrund ist das, was wir davor in Kapitel 7 gelesen haben. Ich sage es euch nochmal mit zwei, drei Stichworten, dann wisst ihr gleich wieder, worum es geht. Paulus sagt im Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wir haben über geistliches Scheitern nachgedacht und festgestellt, in Christus haben wir eine neue Identität. Nicht mehr, dass wir, was wir vorzubringen oder leisten können, zählt, sondern das, was Christus in uns und durch uns vollbracht hat, aber vor allem in uns und für uns. Und wie diese neue Identität in Christus aussieht, das ist eigentlich das Thema des Kapitels Römer 8. Und der Anfang, Römer 8, Verse 1 und 2, lassen da schon gar keine Fragen mehr offen eigentlich, was das angeht. Ich lese euch einmal Römer 8, die Verse 1 und 2 nach der Hoffnung für alle Übertragung. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Punkt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wer mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Oder wie Luther es sagt, so gibt es keine Verdammnis für die in Christus sind. Auch das übrigens habe ich schon einmal in einer Predigt hier vorgetragen. Wer sich daran erinnert, der Titel war sich sicher sein. Ihr könnt ja noch ein wenig in euren alten Aufzeichnungen graben. Aber ich erwarte nicht, dass ihr alle meine Predigten auswendig lernt. Spannend ist eigentlich, weil wir wollen ja ein wenig gedanklich weitergehen, was passiert eigentlich hier, wenn Paulus hier vom Gesetz redet? Wenn Paulus Gesetz sagt, dann ist es schon so, dass er sagt, dass das Alte Testament und das alttestamentliche Gesetz eben nicht vom Evangelium zu trennen ist. Aber das Entscheidende ist, durch Jesu Opfer ist das Gesetz nicht mehr tödlich. Und deshalb feiern wir heute Abendmahl. Wir feiern, dass obwohl wir nicht vollkommen sind, obwohl wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, und Dinge nicht tun, die wir tun wollen, obwohl das so ist, feiern wir das Abendmahl, weil wir erlöst sind in Christus, weil er für uns Erlösung geschaffen hat, weil er für uns gestorben ist, weil er auferstanden ist und weil er uns das Leben gibt. Und Paulus nennt das das Gesetz des Geistes. Man könnte auch fast von einer Gesetzmäßigkeit, von einer Logik, von einem Prinzip des Geistes reden. Es ist keine Formel, sondern Gott selbst bewirkt in uns das Leben und auch den Gehorsam, denn der wird ja nicht ausgeschlossen an dieser Stelle. Aber ein Gehorsam frei von der Angst zu versagen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Angst. Gott braucht kein Druckmittel. Er hat seinen Geist. Das ist dieser entscheidende Unterschied. Freiheit vom Gesetz, so wie Paulus es hier formuliert, ist eben keine Gesetzlosigkeit, sondern eine neue Identität, eine Führung durch den Heiligen Geist, der uns eben dorthin führt, wo Gott uns haben möchte, uns das tun lässt, was er von uns wünscht. Der weitere Text im Römer 8 formuliert das auch, dass unser Problem eben das aus Kapitel 7 bekannte Problem ist, dass wir eine von Natur sündige Neigung haben. Letzten Endes hat der Egoismus unsere Welt vergiftet. Letzten Endes auch unser Verhältnis zu Gott und seinem Gebot. Und eigene Anstrengung kann uns eben nicht, kann dieses Problem nicht im Kern überwinden. Die Lösung wird in den Versen 4 und 9 zum Beispiel formuliert: Christus starb für uns und Gottes Geist erfüllt uns. Und damit folgen wir nicht mehr dieser Logik, dass wir der Sünde folgen müssten, sondern wir folgen der Logik des Geistes Gottes. Um es ein wenig einfacher zu formulieren: Gott möchte keinen Deal mit dir machen. Du tust das, dann tue ich das. So funktioniert das bei Gott nicht. Er will kein Geschäft mit dir machen. Er möchte eine Liebesbeziehung zu dir. Und zwar eine Liebesbeziehung, die nicht beeinflussbar ist von den Lebensumständen, von dem Wohlverhalten. Und in unserer Welt gibt es keine Liebe, die dem am nächsten kommt als die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Das Fazit dieser Verse, die wir gelesen haben, Vers 1 und 2, ist letzten Endes: Gott fordert nichts von dir und er schenkt dir alles. Wie das Verhältnis von guten Eltern zu ihren Kindern sein sollte. Und das bezeichnet er eben als Leben mit dem Geist Gottes oder dem Gesetz des Geistes. Keine Versklavung unter irgendein Regelwerk und beim Scheitern Verdammnis, sondern das Verhältnis der Kindschaft zu Gott. Er ist unser Vater? Nein, was er hier sagt, geht noch darüber hinaus. Und wir lesen einmal diese beiden entscheidenden Verse in Vers 15 und 16, also Kapitel 8, Verse 15 und 16. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Aber, lieber Vater. Wisst ihr, was dort eigentlich steht? Also, aber ist ja Hebräisch oder Aramäisch. Das ist das, wie die ganz kleinen Kinder zu ihrem Papa sagen. Kann man sich gut vorstellen, ne? Papa, Papa, Papi. Das erste Wort, zumindest von Jonathan, das er gelernt hatte, zum Trost für Manu habe ich immer gesagt, ihr seid so miteinander eins, er erkennt gar nicht, dass ihr zwei verschiedene Wesen seid. Ich war quasi das erste Wesen außerhalb dieser Symbiose, die er wahrgenommen hatte. Deswegen hat er als erstes Papa gesagt. Und genauso geht es uns letzten Endes. Ja? Papi, Papa, dieses Vertrauteste, Nächste, Herzlichste, was wir zu einem Vater sagen können. So sagt Paulus, sagt Jesus auch, dürfen und sollen wir unseren Vater nennen. Kind Gottes zu sein bedeutet nicht, in Angst leben zu müssen, dass wir nicht genügen. Ich bin, wie ich bin, geliebt und angenommen. Du bist, wie du bist, geliebt und angenommen von deinem guten Papa. Wie fühlt sich das an für euch, Kind Gottes zu sein? Also eigentlich als erwachsener Mensch ist das ein komisches Gefühl, eine komische Frage. Ja? Eigentlich legen wir doch alle so viel Wert auf unsere Reife, auf unsere Vernunft, auf unseren Verstand, auf unsere Selbstständigkeit. Wir können doch eigenverantwortlich leben. Wir brauchen keinen Papa mehr, der sich um uns kümmert. Wir kriegen das selber hin. Es gibt so typische Erwachsenenprobleme. Kennt ihr dieses Problem, was soll man jemandem schenken, der alles hat? Und als Erwachsene leben wir, arbeiten wir, haben unser Einkommen. Warum sollte mir jemand, keine Ahnung was, schenken? Ich könnte es mir selber kaufen. Und genau an dieser Stelle steckt quasi Paulus den Fuß in die Tür und sagt, du bist da auf dem falschen Dampfer. Kind Gottes zu sein bedeutet, die eigene Abhängigkeit von Gott zu erkennen und anzuerkennen. Und auch wir, die wir glauben, dass wir uns nichts schenken lassen müssen, brauchen lebensnotwendig ein Geschenk, die Erlösung. Das können wir uns nicht kaufen, nicht verdienen, das können wir uns nur schenken lassen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, bei mir, bei anderen auch, es gibt so einen kleinen inneren Konflikt zwischen diesem auch als Christ reif und erwachsen sein zu wollen und diesem Kind sein zu dürfen. Lass uns da mal überlegen, was sind denn eigentlich die Stärken des Kindseins? Was können Kinder? Ihr dürft gerne auch was sagen, ich habe auch ein paar Stichworte. Was ist das Besondere an Kindern? Was haben sie uns voraus, uns Erwachsenen? Vertrauen, ganz genau. Unbekümmertheit. Die glauben an das Gute noch. Da vorne habe ich noch was gehört. Vergebung. Ja, Kinder können vergeben. Ja. Nicht nachtragend sein. Eine gewisse Leichtigkeit im Leben, genau. Weil man sich nicht um alles sorgt, ne? Nicht wahr? Eine gewisse Gelassenheit. Erinnert euch noch an die wassertragenden Papis und den smarten Papa mit deiner gesprudelten Wasserflasche? Papa kann das. Papa richtet das. Ich vertraue darauf, dieses sich zulassen, diese Zuversicht, dass die Eltern die Sachen geregelt kriegen, die mir zu groß sind. Ich finde auch Begeisterungsfähigkeit ist da eine Stärke von Kindern, die auch Hingabe, ein Kind, das sich im Spiel vertieft, das kann alles vergessen, sogar, dass es auf Klo gehen muss. Ja, wann sind wir mal so gelassen, so hingegeben, so geborgen und zuversichtlich, was unseren Vater im Himmel angeht? Wir brauchen nicht in ewiger Hab-Acht-Stellung zu sein, weil Papa kann das und der schafft das und der passt auf uns auf. Jesus ist das besonders wichtig. In den Evangelien wird berichtet, ein Beispieltext wäre Markus 10, Vers 15, wo er uns sagt, schaut euch die Kinder an. Wer nicht das Himmelreich aufnimmt wie ein Kind, wenn wir nicht lernen von den Kindern, uns hinzugeben an den Vater im Himmel, dann haben wir nicht das begriffen, was wir begreifen müssten. Dann haben wir gar keinen Sinn für die Ewigkeit, die Gott für uns geschaffen hat. Als Erwachsene, als reife Menschen dürfen wir Kinder sein. Und ein bisschen lässt sich ja das Problem zwischen der Reife und dem Kindsein ja auch auflösen, denn nicht umsonst sind wir ja alle, auch wir Erwachsenen, sind ja auch Kinder, Kinder unserer Eltern. Und ich werde auch immer Vater meiner Kinder bleiben, auch wenn sie erwachsen sind und ich alt und knitterig. Auch geistliche Kinder dürfen und sollen durchaus reifen, wenn sie denn doch nur nicht vergessen, dass sie Kinder sind, dass sie Kinder eines guten Vaters sind. Es mag sein, dass die Dinge, die uns in unserem Studieren, in unserem Forschen, in unseren Gesprächen ändern, aber das Entscheidende in der Beziehung zwischen Vater und uns Kindern bleibt. Es ist die Liebe, der Respekt, Verantwortung, Gefühl, Vertrauen. Diese Dinge sollen und dürfen bleiben gegenüber unserem Abba-Vater, dem Papa. Übrigens, Mama heißt Amma auf Hebräisch. Klingt sehr ähnlich, nicht wahr? Amma und Abba. Wie bei uns, das sind so ganz tief menschlich verankerte Assoziationen, die wir so haben. Es ist nicht für jeden leicht anzunehmen und zu verstehen, dass Gott der Vater ist. Denn manch einer hatte vielleicht kein unbelastetes Vater-Kind-Verhältnis in dieser Welt. Und was mache ich dann? Ich kann nicht ohne weiteres von meinem Vater auf den Vater im Himmel schließen. Aber ich glaube, wir haben alle eine Idee, ein Ideal von einem perfekten, von einem wirklich guten Vater, der, wenn es uns gut geht, auch manche Aspekte in unserem leiblichen Vater hatte. Und wenn nicht, bleibt doch dieser perfekte Vater da. Und Gott übertrifft sogar noch unsere Vorstellung vom perfekten Papa. Ein guter Vater liebt seine Kinder. Und zwar immer. Selbst dann, wenn er mal etwas kritisieren muss, wenn Erziehung angesagt ist, wenn Grenzen gesetzt werden. Das tut auch der Vater im Himmel. Aber niemals steht in Frage, dass der Vater die Kinder liebt. Niemals steht in Frage, dass unser Vater im Himmel dich liebt. Du kannst nichts tun, was ihn davon abbringen würde, dich zu lieben. Meine Kinder könnten ja auch nichts tun, was mich davon abbringen würde, sie zu lieben. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Und das heißt auch nicht, dass Gott alles gut findet, was wir machen. Aber seine Liebe und unser Verhältnis zu ihm als Kinder zum Vater wird davon nicht in Frage gestellt. Gott, der Vater, wünscht sich, dass seine Kinder immer wieder bei ihm sind. Und auch das ist eine Parallele, die wir haben. Wie sehr sehnen sich Eltern auch nach Nähe zu ihren Kindern, nicht nur umgekehrt. Und ich schätze es sehr, wenn wir Zeit miteinander verbringen, auch wir als Familie. Und genauso geht es unserem Vater im Himmel. Er sehnt sich danach, dass wir nicht so distanziert, sondern diese Nähe suchen, für die er jederzeit bereit ist. In unserem Bibeltext steht, dass der Geist Gottes bewirkt, dass wir kapieren, dass Gott unser Papa-Vater ist. Dass Glaube eine Papa-Kind-Beziehung ist. Wir bezeichnen ja, oder wir verstehen ja unter dem Glauben manchmal alles Mögliche. Viele haben das so gelernt auch, ist Glauben erst einmal das Annehmen von einer bestimmten Lehre, Theologie, ja? Man wird häufig in unseren Kirchen getauft, weil man eine bestimmte Lehre angenommen hat. Und ich glaube, in Theologie sind wir Adventisten besonders gut. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist nicht der Kern. Manch ein anderer glaubt, Glaube bedeutet vor allen Dingen bestimmte Regeln und Formen einzuhalten. Regelmäßig den Gottesdienst oder die Messe zu besuchen oder immer wieder eine bestimmte Andacht zu machen oder in einem Mindestabstand Abendmahl zu feiern. Und das ist alles gut, aber es ist nicht der Kern der Sache. Manche anderer sagt, erfüllt mit dem Geist sein, das heißt besondere Gaben zu bekommen. In einigen Kirchen wird Wert gelegt auf Zungenrede, bei uns wird viel Wert gelegt auf die Prophetie. Ja? Gaben sind wichtig und sind Geschenke Gottes. Aber es ist nicht der Kern der Sache. Der Kern ist, dass wir verstehen und dass wir in eine echte Beziehung eintreten zu unserem Papa Gott. Und dass wir auch den Mut haben, das auszudrücken. Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber geht mal bei euch im Geiste so die Frage durch, wie redet ihr mit Gott im Gebet? Wie sprecht ihr ihn an? Allmächtiger, Herr, Jesus, Vater vielleicht sogar, aber mal Hand aufs Herz, wer hat schon Papa gesagt? Aber es steht in der Bibel. So sollen wir ihn nennen. Und eigentlich, ja, ich sage jetzt zu meinem leiblichen Vater ja auch nicht Vater. Ich meine, es mag in manchen Familien üblich sein, und dann passt das ja auch. Das geht ja auch gar nicht darum, jetzt irgendwie eine Terminologie wieder als richtig, wieder falsch darzustellen. Theologisch ist das alles richtig. Entscheidend ist, was dein Herz berührt. Und an welcher Stelle es warm wird, wenn du mit deinem Papa im Himmel sprichst, mit dem guten Vater. Vielleicht der einzige gute Vater, den du hattest. Die Bibel ist tatsächlich voll davon. Wir haben nur ein Beispiel genannt. In Markus 4, Vers 13 spricht Jesus auch mit seinem Abba, Vater, als er im Garten Gethsemane ist, wo es ihm am nächsten ist und wo er darum bittet, lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da spricht Jesus mit seinem Papi. Oder in Galater 4, Vers 6 erwähnt Paulus das Gleiche, den gleichen Gedanken, den wir jetzt hier auch im Römer 8, Vers 15 gelesen haben, dass er sagt, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Ja, das ist die Bemühung im Deutschen, etwas auszudrücken, was wir nicht kennen. Eigentlich müsste dort Papi stehen. Aber auch all die anderen Texte, von denen Jesus, wo Jesus den Menschen berichtet, wer Gott eigentlich für sie ist, spricht er immer wieder vom Vater. Das berühmteste Gebet sagt er, Vater unser. Merkt ihr schon, das ist eine Formulierung, die bei uns schon fast floskelhaft ist. Für die Menschen, zu denen Jesus spricht, war das eine Revolution. Er sagt zu dem allmächtigen Schöpfer der Welt, Papi, hallo? Und er sagt es nicht nur so, ich habe so eine besondere Stellung und ihr könnt mal sehen, wie toll man das sein kann, sondern er sagt, das soll euer Gebet sein. Mein Papa steht dort, mein Papa, dein Name werde geheiligt. Weil Jesus für unsere Schuld starb, und das feiern wir heute mit dem Abendmahl, weil Jesus für unsere Schuld starb, sind wir bedingungslos angenommen und Gottes geliebte Kinder. Und er ist unser Papa. Er will nicht fern, sondern uns ganz nahe sein. Und er wünscht sich von uns eine ebenso herzliche und vertrauensvolle Beziehung, wie Jesus sie zu ihm hatte. Und dann, deshalb dürfen wir nicht nur, sondern deswegen wollen wir gerne unseren Vater im Himmel Papa nennen, so wie Jesus es tat. Amen.